Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Aufbruch nach China.
Es ist eine Frage des Überlebens, weil morgen werden sie in Europa die Konkurrenz haben der chinesischen Unternehmen.
Die Schweizer Maschinen- und Metallindustrie will der Euro-Krise entfliehen. Mit den Schweizer Swissquote-Truppen im unruhigen Kosovo.
Das werden Waffen geschmuggelt, es wird Benzin geschmuggelt, es werden Zigaretten geschmuggelt. Es geht bis hin zu Human Trafficking.
Und wenn man Dinge nicht erträgt, muss man aus ihnen lernen. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels geht an den Chinesen Liao Yiwu. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Die Schweizer Außenhandelsstatistik für den Monat Mai zeigt ein trübes Bild. Die Exporte sind in der Jahresfrist um 5,5% gesunken. Vor allem die Metall-, Elektro- und Maschinenindustrie leidet. Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi.
Die Zahlen für den Monat Mai bestätigen den Abwärtstrend der Schweizer Exportwirtschaft. Nimmt man die ersten 5 Monate des Jahres zusammen, dann haben die Exporte im Vergleich zum Vorjahr um 1,8% abgenommen. Negativ ist die Bilanz in erster Linie wegen der starken Rückgänge in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, die allein im Mai 15-18% weniger exportierten. Die wichtigste Exportbranche, Chemie und Pharma, liegt mit 5% im Minus. Dabei wirkt sich die europäische Schuldenkrise immer stärker aus. Nicht nur die Exporte in die Krisenländer wie Griechenland oder Spanien gehen zurück, sondern auch Frankreich, Italien oder Österreich kaufen weniger Schweizer Produkte. Auch die Exporte in die aufstrebenden Schwellenländer konnten dieses Minus nicht auffangen. Im Gegenteil, nach China, Brasilien oder Südafrika wurden deutlich weniger Güter geliefert. Immerhin stiegen die Exporte in die USA spürbar an, erleichtert auch durch den starken Dollarkurs. Die einzige Branche, die Exporterfolge verzeichnen kann, ist die Uhrenindustrie mit +16% im Monat Mai. Bei all dem gilt es zu bedenken, dass der Mai 2012 einen Arbeitstag weniger hatte als der Mai 2011. Wenn man dies berücksichtigt, dann beträgt das monatliche Minus der Schweizer Exportwirtschaft statt 5,5 nur noch 1,3%.
Klaus Bonanomi. Und nun zu den neuesten Ereignissen in Griechenland in den Nachrichten mit Ursula Furgler.
In Griechenland haben sich die Koalitionsparteien auf die Zusammensetzung der neuen Regierung unter dem konservativen Antonis Samaras geeinigt. Die beiden kleineren Parteien stellen keine Minister. Dafür sind, neben Mitgliedern der Nea Dimokratia, einige Parteilose in der Regierung. Das wichtige Ministerium für Finanzen wird der Top-Banker Vassilios Rapanos führen. Das spanische Parlament hat dem Europäischen Fiskalpakt zugestimmt. Das Abkommen wurde von fast allen Parlamentsfraktionen gebilligt, einschließlich der sozialistischen Oppositionspartei. Im Fiskalpakt verpflichten sich die Staaten der Europäischen Union zu mehr Disziplin in ihrem Budget. In Spanien ist der oberste Richter wegen eines Spesenskandals von allen seinen Ämtern zurückgetreten. Das verlautete aus Justizkreisen in Madrid. Der 71-Jährige soll seit 2008 mehrere private Wochenendreisen als Arbeitsreisen deklariert haben. Im Prozess gegen den norwegischen Massenmörder Breivik hat die Staatsanwaltschaft ihren Antrag gestellt. Das Gericht solle den 33-Jährigen als unzurechnungsfähig erklären und ihn in eine geschlossene psychiatrische Klinik einweisen. Nach dem Schlussplädoyer der Staatsanwaltschaft folgt morgen das Plädoyer von Breiviks Verteidigern. Das Urteil gegen Breivik wird frühestens Ende Juli erwartet. Jordanien gewährte einem desertierten syrischen Militärpiloten politisches Asyl. Dies teilte ein Regierungssprecher in Amman mit. Der Pilot war mit seinem Kampfjet nach Jordanien geflogen und hatte dort Asyl beantragt. Die Schweiz und die USA haben sich grundsätzlich geeinigt, wie das neue US-Steuergesetz FATCA umgesetzt werden soll. Demnach sollen Schweizer Banken in Zukunft Daten über US-Kunden, aber nicht deren Namen, direkt an die amerikanischen Steuerbehörden übermitteln, also nicht über eine zentrale Datensammlung des Bundes. Über ein Amtshilfegesuch können die US-Behörden dann versuchen, die Namen trotzdem zu erhalten. In der Schweiz sind im vergangenen Jahr bei den Beratungsstellen für Rassismusopfer weniger Meldungen über rassistische Diskriminierung eingegangen als im Jahr zuvor. Es wurden 156 Fälle behandelt, 22 weniger als 2010. Die Dunkelziffer sei allerdings hoch. Es brauche viel, bis sich jemand an die Beratungsstelle wende, heißt es im Bericht. Beim Grenzübergang in Basel ist ein Protestzug von Sans-Papiers in die Schweiz eingereist. Die rund 200 Personen haben ihren Marsch in Brüssel begonnen. Sie laufen durch verschiedene Staaten mit Ziel Straßburg. Sie fordern, dass sich weltweit alle Menschen frei bewegen können, auch ohne Ausweise. Zudem soll den Sans-Papiers erlaubt werden, zu arbeiten. Die Eidgenössische Volksinitiative für eine Einheitskrankenkasse ist formell zustande gekommen. Die Bundeskanzlei hat die knapp 116.000 Unterschriften geprüft. Ziel der Volksinitiative ist eine einzige Krankenkasse für die Grundversicherung. Zu den Initianten gehören linke Parteien sowie Patienten- und Konsumentenorganisationen. In Uruguay will die Regierung im Kampf gegen die Drogenkriminalität den Verkauf und die Produktion von Marihuana übernehmen. Sollte der Gesetzesentwurf vom Parlament angenommen werden, wäre Uruguay weltweit das erste Land, das das Rauschgift direkt an Bürger verkauft. Leslie Brown war 1978 die erste Frau, die ein Retortenbaby zur Welt brachte, Louise Brown. Jetzt ist Leslie Brown im Alter von 64 Jahren gestorben. Louise, die Tochter, ist mittlerweile selber Mutter. Der Arzt, der damals die erste künstliche Befruchtung durchführte, erhielt vor 2 Jahren den Nobelpreis für Medizin. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index schloss bei 6.012 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.733 Punkten, minus 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 20,10 gehandelt, der Dollar zu 95,55 Rappen. Das Wetter. Von Westen her zum Teil kräftige Gewitter mit starkem Regen, Sturmböen und örtlich Hagel. Morgen im Westen meist sonnig, im Osten und in den Alpen bewölkt mit Schauern. Um 22 Grad im Norden und 30 Grad im Süden.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Eine Krisensitzung mehr, die Euro-Finanzminister und die spanische Misere. Flucht nach China, wie die Schweizer Metall- und Maschinenindustrie die Euro-Krise kontern will. Flucht aus China, der Friedenspreis des deutschen Buchhandels für den Exilchinesen Liao Yiwu. Dann das unruhige Libyen vor der Wahl des Verfassungsrates. Die große Frage, wie lange sollen die Swisscoi-Soldaten noch im Kosovo bleiben? Und zu unserem Schwerpunkt in Rio, Nachhaltigkeit heißt für die Schwellenländer nicht nur grün, sondern auch sozial. Die Euro-Finanzminister treffen sich zur Stunde in Luxemburg zu ihrer regulären Juni-Sitzung. Ein wichtiges Thema dürfte allerdings das externe Gutachten sein, das den Finanzbedarf der spanischen Banken beziffert. Und vor wenigen Minuten liegt das Gutachten der externen Beraterfirmen vor. Der Finanzbedarf der maroden spanischen Banken wird auf bis zu 62 Milliarden Euro beziffert. Urs Bruderer in Brüssel, ist das jetzt beruhigend oder eine beunruhigende Zahl?
Ich glaube, mit solchen Zahlen lässt sich niemand mehr beruhigen. Da sind wir längst vorbei an diesem Punkt. Die letzte Zahl, die genannt wurde bezüglich des Finanzbedarfs der spanischen Banken, das waren 40 Milliarden vor ein paar Wochen. Dann hieß es, das sei zu wenig. Dann hat man gesagt, man sei bereit, bis zu 100 Milliarden bereitzustellen. Jetzt heißt es, man brauche 62. Natürlich gibt es auch schon Experten, die sagen, auch 100 Milliarden wären zu wenig. Es ist ja auch so, dass das Loch der spanischen Banken nicht eine fixe Größe hat. Das hängt auch vom Gang der spanischen Wirtschaft ab, also von der Zukunft. Kurz, ich glaube, Zahlen reichen ganz einfach nicht mehr. Zur Beruhigung wären jetzt Taten gefragt.
Und es gibt auch ganz weitere dringende Fragen noch. Abgesehen von den Zahlen ist zum Beispiel klar, ob die Hilfsgelder direkt an die spanischen Banken oder über die Regierung Madrid fließen soll. Und das würde ja mehr Verpflichtungen und mehr Kosten für Madrid bedeuten.
Genau, Sie sagen es. Klar ist, was Madrid möchte, nämlich dass die Hilfsgelder, diese, nehmen wir jetzt mal an, 62 Milliarden für die spanischen Banken, an der spanischen Staatskasse vorbeigeschlauft werden und direkt den Banken gegeben würden. Dadurch würde der spanische Schuldenberg nicht noch einmal wachsen. Klar ist aber auch, dass das rechtlich eigentlich schlicht nicht geht. Die Schirme dürfen ihre Hilfskredite nur an Staaten geben. Da scheint mir deshalb eigentlich wenig Spielraum drin zu sein. Die Frage ist also eher, wie die Rettungsschirme oder der Rettungsschirm Spanien denn sonst helfen könnte. Und da gibt es die Idee, dass der Rettungsschirm spanische Staatsanleihen kaufen könnte. Wenn er das in großem Stile täte, dann würde er die Nachfrage nach diesen Papieren fördern und die Zinsen, die Spanien für frisches Geld bezahlen müsste, könnten dann theoretisch sinken. Das Problem ist, dass er das in großem Stil tun müsste und die Frage ist, ob die Mittel des Rettungsschirms dazu reichen. Darum gibt es auch die Idee, dass die Europäische Zentralbank das wieder tun sollte. Sie hat das letztes Jahr zum Teil gemacht bei anderen Ländern. Da sind viele Ideen im Umlauf, aber keine ist konkret und keine ist derzeit so weit, dass man sagen könnte, darauf wird wohl zu setzen sein.
Ein Dauerbrenner in Luxemburg dürfte auch Griechenland sein. Ist bekannt, ob die Euro-Finanzminister den griechischen Wünschen nach mehr Zeit und mehr Geld entgegenkommen werden?
Ist es noch nicht. Es gibt nur widersprüchliche Signale bis jetzt. Die einen Finanzminister der übrigen Euro-Staaten sagen, das machen wir auf keinen Fall. Die anderen sagen, wir müssen mit den Griechen reden. Mir scheint klar, dass es Verhandlungen geben wird und klar ist auch, dass diese Verhandlungen andauern werden bis in den Sommer hinein und dass man irgendein Resultat dabei wohl finden wird.
Urs Bruder, Sie sind mittlerweile fast 3 Jahre für uns in Brüssel. Wie ist eigentlich die Stimmung jetzt? Hat sich da inzwischen eine ganz normale Krisenstimmung eingependelt?
Von einer ganz normalen Krisenstimmung hätte ich vielleicht letztes Jahr noch gesprochen. Da war man so weit mit dieser Krise, dass man sich insofern daran gewöhnt hatte, dass man nicht mehr bei jedem Hupfer oder Taucher der Börse sofort panisch reagiert hat und gesagt hat, was machen wir jetzt? Man hat sich daran gewöhnt, die Krise ist da, wir werden sie managen, wir haben Ideen, wir haben Pläne. Inzwischen ist die Stimmung viel, viel düsterer noch als vor einem Jahr. Sie scheint mir nicht mehr die normale Krisenstimmung zu sein. Man spürt bei ganz vielen Leuten, dass die sich offensichtlich in ihrem Alltag inzwischen mit dem Unfassbaren auch regelmäßig auseinandersetzen müssen, nämlich mit dem Gedanken, dass der Euro tatsächlich auseinanderbrechen könnte. Das will niemand, das möchte man vermeiden, das ist ganz sicher so. Aber das Szenario wird realistischer und die Stimmung sehr, sehr viel düsterer.
Besten Dank nach Brüssel, Urs Bruderer. Europas Wirtschaftskrise trifft, nicht überraschend, auch die politische Insel Schweiz. Die heute veröffentlichten Außenhandelszahlen zeigen, allein im Mai gingen die Exporte der Schweizer Industrie um 5,5% zurück. Und für die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie ist Europa der wichtigste Absatzmarkt. Am heutigen Industrietag von Swissmem, der schweizerischen Maschinen- und Metallbranche, hieß das Motto deshalb trotzig optimistisch: Auf zu neuen Märkten. Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler.
Schwarzmalen will Hans Hess nicht. Doch der Präsident des Branchenverbandes Swissmem sieht im Hauptmarkt Europa für die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie keine rosige Zeit kommen.
Es ist sicher jetzt kurzfristig in ganz Europa kein großes Wachstum zu erwarten. Ich denke, vielleicht sogar müssen wir uns 10 Jahre auf wenig Wachstum in Europa einstellen. Und deshalb sind diese Wachstumsmärkte, diese BRICS-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China, aber auch andere, Türkei, Südafrika und andere, sehr wichtig für unsere Exportindustrie.
Diese aufstrebenden Länder sind nicht erst seit heute wichtig. Sie spielen seit der Jahrtausendwende für die Schweizer Industrie eine immer wichtigere Rolle.
Wir haben in den letzten 10 Jahren die Exportanteile in diese Märkte von 4,5% auf 11,7% steigern können, also mehr als verdoppelt. Und gerade auch in der Krise der letzten Jahre haben diese Märkte eine große Rolle gespielt für das Wachstum unserer Firmen.
So gehen heute bereits 7% aller Exporte der Schweizer Metall-, Elektro- und Maschinenindustrie nach China. Die Lieferungen haben sich in den letzten 10 Jahren fast verdreifacht. Heute allerdings ließ die Außenhandelsstatistik für den Monat Mai aufhorchen. Die Schweizer Exporte nach China gingen um satte 22% zurück, jene nach Brasilien um 12% und Indien um 11%. Das schreckt Hans Hess jedoch nicht ab. Diese Zahlen seien absehbar gewesen.
Ich denke, das ist dort eher eine kurzfristige Angelegenheit und ich bin überzeugt, dass die sich auch relativ schnell wieder erholen werden.
Einen Abwärtstrend für die neuen Märkte sieht auch Kurt Häri nicht. Der Leiter der Handelskammer Schweiz-China bleibt zuversichtlich.
Ich glaube, dass das jetzt nicht der Anfang ist von einem starken Rückgang des Außenhandels, sondern ich sehe das eher als eine momentane Erscheinung aufgrund verschiedener Faktoren, der sich wieder erholen wird.
Einer dieser Faktoren seien die Wechselkursversicherungen, die viele Schweizer Firmen abgeschlossen hätten, um Verluste abzufedern. Diese Versicherungen seien nun ausgelaufen.
Viele Unternehmen müssen erst jetzt zu heutigen Wechselkursen exportieren.
Und die unsichere wirtschaftliche Lage in Europa wirke sich auch auf China aus.
Die chinesische Wirtschaft beispielsweise ist sehr stark vom Export abhängig. Der geht zurzeit zurück wegen den Problemen im Westen. Die Investitionen in China werden jetzt auf die lange Bank geschoben. Das trifft auch viele Schweizer Exportunternehmen.
Die aufstrebenden Länder wurden mittlerweile für Schweizer Firmen auch zu wichtigen Produktionsländern. Die Firmen müssen vor Ort präsent sein.
Es ist eine Frage des Überlebens, weil morgen werden sie in Europa die Konkurrenz haben der chinesischen Unternehmen. Und wenn die chinesischen Unternehmen aus dem großen Vorteil des großen Binnenmarktes Chinas schöpfen können und sie in China keinen Marktanteil haben, dann haben sie auch in Europa gegen die chinesische Konkurrenz keine Chance.
Was für China gilt, gilt in ähnlicher Form auch für Indien, Brasilien, Russland oder Indonesien. Diese bevölkerungsreichen Länder werden auf dem Weltmarkt immer wichtiger, währenddem Europa immer stärker an Einfluss verliert. Diese neuen Märkte böten sich für die Schweizer Industrie als Alternative zu Europa an.
Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler. In Libyen nach Gaddafi kommt es immer wieder zu größeren und kleineren Gewaltausbrüchen. Vergangene Woche aber haben Kämpfe nur 160 Kilometer südlich der Hauptstadt Tripolis über 100 Tote und 500 Verletzte gefordert. Das war einer der gravierendsten Zwischenfälle der jüngsten Zeit. Beteiligt waren auch Kämpfer der Stadt Sintan, die eine wichtige Rolle beim Sturz von Diktator Gaddafi gespielt haben. Ich habe deshalb Maghreb-Spezialist Beat Stauffer, der die Region immer wieder bereist, gefragt, was steckt eigentlich hinter diesen Kämpfen?
Hinter diesen Auseinandersetzungen steht letztlich ein Anspruch auf landwirtschaftliches Land, das in der Gaddafi-Ära einem Stamm zugesprochen worden ist. Dieser Stamm, der Mashishiya-Stamm, der hat bis am Schluss Gaddafi die Treue gehalten. Der benachbarte Stamm aus Sintan, die haben für die Revolution gekämpft und die Menschen, die Revolutionäre aus Sintan, wollen jetzt für sie Gerechtigkeit schaffen und wollen jetzt nach der Revolution die Dinge wieder ins Lot stellen.
Man hört aber auch immer wieder, dass noch eine gewisse Angst besteht in Libyen vor dem Gaddafi-Clan, und zwar insofern, als die neue Übergangsregierung fürchtet, dass die Auslandguthaben des Diktators beiseite geschafft werden sollen, und deshalb wurden auch 4 Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofs festgenommen. Gibt es noch alte, bestehende oder funktionierende Seilschaften dieses Gaddafi-Clans?
Es gibt diese Seilschaften vermutlich noch in Libyen. Das ist sehr, sehr schwierig zu wissen. Diese Seilschaften, diese Menschen, die halten sich aber sehr zurück. Sie wissen, dass der Machtapparat eigentlich zerschlagen ist. Viele von ihnen sind sehr wahrscheinlich im Ausland. Ich denke, die Gefahr kommt nicht primär von diesen Seilschaften im Inland. Wenn überhaupt, dann könnten sie veranlasst sein, das Land versuchen zu destabilisieren, um ihre Interessen in Libyen zu vertreten.
Ein Destabilisierungsfaktor ist sicher auch Al-Qaida, das wurde immer wieder erwähnt. Welche Rolle spielt diese Organisation jetzt in Libyen?
Es hat vor 2 Wochen einen Angriff, einen bewaffneten Angriff gegeben auf eine Wagenkolonne des britischen Botschafters in Benghazi. Dieser Angriff wurde Dschihadisten zugeschrieben, die sehr wahrscheinlich mit der Al-Qaida alliiert sind. Wenige Tage zuvor ist es zu einem ähnlichen Angriff auf eine andere Botschaft gekommen. Das sind aber Einzelfälle. Ich denke, Al-Qaida will damit Präsenz markieren. Sie wollen zeigen, dass sie handeln können, dass sie Anschläge begehen können. Viel größer ist aber die Gefahr im Süden des Landes und vor allem im Norden von Mali, wo die Al-Qaida sich höchstwahrscheinlich eine neue Basis geschaffen hat.
Es gibt also verschiedene Faktoren, die dieses Land destabilisieren. Wer stützt eigentlich die bestehende Übergangsregierung?
Es gibt zahlreiche wichtige Stämme und wichtige Akteure im nachrevolutionären Libyen, die diese Übergangsregierung stützen. Gleichzeitig wird sie aber auch angegriffen und kritisiert von verschiedenen Seiten. Ich denke, das Problem ist, dass diese Regierung nicht demokratisch gewählt worden ist. Und umso wichtiger ist es eben jetzt, demokratische Wahlen durchzuführen und anschließend dann auch eine neue demokratische Regierung mit demokratischer Legitimation zu wählen.
Wie sind dann die Voraussetzungen für diese Wahl am 7. Juli, wo ein Verfassungsrat gewählt werden soll? Ist es in der gegenwärtigen Situation möglich, einen fairen und demokratischen Wahlkampf durchzuführen?
Die bewaffneten Auseinandersetzungen in Sintan sind natürlich ein sehr beunruhigendes Zeichen. Wenn man aber das ganze Land in Betracht zieht, dann ist die Lage doch mehr oder weniger stabil. Es kommt überall wieder zu Scharmützeln, zu kleineren Auseinandersetzungen. Aber das ist ein riesiges Land und ich denke, es besteht immer noch die Hoffnung, dass diese Wahlen dennoch durchgeführt werden können. Es wird sich zeigen in den nächsten zwei Wochen, ob das wirklich so sich realisieren lässt.
Der Krieg in Libyen hat ja eigentlich eine Völkerwanderung ausgelöst. Was ist eigentlich mit den 800.000 Libyen, die im Ausland leben und die Angst haben, zurückzukehren, weil sie das Gaddafi-Regime unterstützt haben?
Ja, diese Menschen, die leben größtenteils in Ägypten, in Tunesien und auch in anderen, auch in europäischen Ländern. Sie haben, wie erwähnt, eben Angst, nach Libyen zurückzukehren. Sie fürchten Revancheakte, sie fürchten Repressalien. Sie haben vielleicht auch Angst um ihr Leben. Umso wichtiger wäre es eben, dass in Libyen so bald als möglich eine Art Übergangsjustiz zum Einsatz kommt, dass Regeln festgelegt werden, welche Akteure des alten Regimes von einer Strafe verschont bleiben, weil sie keine wichtige Rolle gespielt haben und welche Akteure eben vor Gericht gestellt werden, weil sie sich etwas zu Schulden haben kommen lassen.
Wichtig für die Stabilität des Landes ist sicher auch die Wirtschaft. Was ist mit den Hunderttausenden von Gastarbeitern geschehen, die Libyen während des Kriegs verlassen haben? Sind sie zurückgekommen?
Es gibt keine Statistiken darüber, aber vermutlich ist etwa die Hälfte dieser Menschen wieder zurückgekommen, weil sie dringend Arbeit gebraucht haben und weil Libyen auch Facharbeiter braucht. Kürzlich ist eine libysche Delegation nach Ägypten gegangen, um Facharbeiter zu rekrutieren. Viele dieser ehemaligen libyschen Gastarbeiter haben aber immer noch Angst und ziehen es vor, abzuwarten, wie sich die Lage weiterentwickelt.
Sie kennen das Land, Sie kennen die Region, Sie sind da oft gereist. Was ist Ihr Eindruck heute? Sind Sie optimistisch oder weniger optimistisch?
Es ist außerordentlich schwierig zu sagen, wie sich die Dinge entwickeln. Die Ausgangslage von Libyen ist derart schwierig und der Umbruch ist derart radikal gewesen, dass einfach ganz viele Überraschungen möglich sind. Ich denke, man muss aber auch die positiven Zeichen sehen. Es sind in einigen Städten, zum Beispiel in Misrata und in Benghazi, sind lokale Wahlen relativ fair und ohne größere Zwischenfälle durchgeführt worden. Ich denke, man muss dem Land jetzt einfach eine Chance geben.
Maghreb-Experte Beat Stauffer. Zwar ist erst Halbzeit beim Nachhaltigkeitsgipfel in Rio, doch es ist absehbar, dass am Ende vor allem wortreiche Bekenntnisse zu mehr Nachhaltigkeit abgegeben werden. Einer allerdings, der sich intensiv mit nach Rio beschäftigt und bei der Formulierung von möglichen Nachhaltigkeitszielen für die Zukunft eine Schlüsselrolle spielen dürfte, ist Professor Jeffrey Sachs. Er gründete und leitet an der Columbia University in New York das Earth Institute. Fredrik Steiger hat in Rio mit ihm gesprochen.
Zu den raren Superstars der Wissenschaft zählt der 57-jährige Ökonom Jeffrey Sachs. Kaum einer absolviert so viele Auftritte, ist weltweit so gefragt als Berater wie er. Und er prägte als Sonderberater der UNO-Generalsekretäre Kofi Annan und Ban Ki-moon die Millenniumsziele zur Armutsbekämpfung. Jetzt, auf dem Rio-Gipfel, fordert Jeffrey Sachs Taten.
If we continue only to talk, if we continue only to negotiate, if we continue only to set goals for the next meeting rather than actions for society, we won't make it.
Es genüge nicht zu reden, zu verhandeln und neue Gipfeltreffen zu vereinbaren. Herausgestellt habe sich auch, selbst gute Abkommen nützten wenig. Das Klimaabkommen, das Biodiversitätsabkommen, das Abkommen gegen die Wüstenbildung. Alle prima, aber praktisch wirkungslos. Deshalb möchte Sachs der Politik das Steuer aus der Hand nehmen.
The politicians did not respond adequately. I would say my own country fell farthest of all the world.
Gerade sein Land, die Supermacht USA, habe umweltpolitisch total versagt. Man bezeichne Politiker zwar als Führer, doch eigentlich seien sie bloß Getriebene. Die Zivilgesellschaft, die Wissenschaft, die Wirtschaft müssen die Führung übernehmen. Fachleute sollten jetzt Nachhaltigkeitsziele formulieren. Nicht dicke Bücher, nicht 350-seitige Dokumente, sondern schlichte, klare, simple Ziele.
Goals that a school child can learn. Something that a child 8 years old can embrace and
so, dass ein achtjähriges Kind sie verstehe und merke, dass sie mit seinem Leben zu tun haben. etwa nach dem Muster von Millenniumsziel 4, das fordert, die Kindersterblichkeit um 2/3 zu senken. Genau weil sie so einfach seien, hätten die lediglich 8 Millenniumsziele einiges bewirkt. Thematisch sieht der Wirtschaftsprofessor 2 vordringliche Themen. Nummer 1, die Nahrungssicherheit.
The absolute urgency, and I mean month to month, is food security. We see disaster in Somalia.
Die Lage in Somalia, im Sahel, im Jemen, in Afghanistan sei katastrophal. Die Kriege dort hätten zu einem guten Teil soziale Ursachen. Zweite Top-Priorität, wegkommen von fossilen Energieträgern.
Move more decisively, more practically towards the low-carbon energy system. This is hard work.
Das bedeutet harte Arbeit, das werde 30, 40 Jahre dauern. Aber es sei möglich, obschon man 2 Jahrzehnte verplempert habe. Nachhaltigkeitsziele müssten, so Sachs, alle Akteure, alle Länder in die Verantwortung nehmen. Und es brauche einen Zeitplan. Auf einem UNO-Gipfel nächstes Jahr sollten die Ziele politisch abgesegnet werden. 2 Jahre später sollten sie die bisherigen Millenniumsziele ablösen.
Another 15-year period would be very natural, from 2015 to 2030. This time
und 2030 sollten sie erfüllt sein. Anders als bei den Millenniumszielen möchte Sachs auch Etappen definieren. 2020 und 2025, damit man ständig wisse, wo man stehe. Schließlich seien 2 verdrängte Themen endlich aufzugreifen. Zunächst das Wirtschaftswachstum.
Economic growth is hardwired into the politics of every country. It's actually the number one agenda item.
Noch sei der Wachstumsgedanke Teil der DNA jedes Politikers. Und für Drittweltländer sei Wachstum vorläufig notwendig. Reiche Länder jedoch sollten bloß noch qualitativ, nicht mehr quantitativ wachsen wollen, sagt selbst er als Ökonom. Das zweite große Tabuthema, die Demografie. Die Weltbevölkerung müsse stabilisiert werden.
If an impoverished country still is a place where a woman on average is having 6 or 7 children, they will not make it on any of these goals.
Gebäre in einem armen Land eine Frau durchschnittlich 6, 7 Kinder, habe dieses Land keine Chance, irgendwelche Ziele zu erreichen, weder wirtschaftlich, sozial noch umweltpolitisch. An Ideen mangelt es Sachs nicht, an Realitätssinn ebenso wenig. Es erstaunt deshalb nicht, wer morgen am Gipfelende die Pressekonferenz mit dem Titel «Rio, wie weiter?» bestreiten wird. Natürlich Jeffrey Sachs.
Freddy Gsteiger. Mit 23 Jahren wurde bei Marcel Fukuyama in Sao Paulo Krebs diagnostiziert. Dieser Befund bestärkte den jungen Mann in seiner Überzeugung, dass wir alle ungesund, nicht nachhaltig leben. Und er setzt sich seither für die Armen in den Favelas von Sao Paulo ein. Heute, 4 Jahre später, ist der Krebs fast besiegt und Fukuyamas Kampf um eine soziale Nachhaltigkeit auf guten Wegen. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler hat Fukuyama im Rahmen unserer Berichterstattung über den Nachhaltigkeitsgipfel von Rio besucht. Denn Nachhaltigkeit meint nicht nur Umweltschutz. Vor allem in Schwellenländern ist damit auch die Bekämpfung von Armut und Ungerechtigkeit gemeint.
Ein Internetcafé in Sao Paulos armen Viertel Brasilangia. Auf abgenutzten Tischen stehen 8 Computer dicht an dicht. 2 Schuljungen messen sich im Computerspiel Counter-Strike. Daneben arbeitet ein Kunde konzentriert an einem der Rechner. John German kommt regelmäßig hierher. Wie fast alle im Viertel kann er sich keinen Computer leisten. Im Internetcafé kann er E-Mails empfangen und Online-Bankgeschäfte tätigen. Bankfilialen gäbe es weit und breit keine. Am wichtigsten sei aber, dass er hier Bewerbungen schreiben könne. Jobs sind Mangelware in den unzähligen armen Vierteln Brasiliens, den Favelas. Im Land herrscht eine tiefe Kluft zwischen Arm und Reich, die öffentlichen Schulen sind schlecht und so ist es für die Armen schwierig, eine Stelle zu finden. Die Internetcafés erfüllten deshalb eine wichtige Funktion, sagt Sergio Roggio, der Besitzer des Cafés in Brasilangia. Er helfe den Bewohnern etwa, Bewerbungen zu schreiben und auszudrucken. Roger wohnt selbst im Quartier. Die Einnahmen aus dem Café ernähren seine Familie. Unterstützung erhält der Kleinstunternehmer von der Firma CDI-LAN. CDI-LAN ist kein gewöhnliches Unternehmen, sondern ein Social Enterprise. Ein Unternehmen mit sozialen Zielen, sagt Marcel Fukuyama von CDI-LAN. Er besucht gerade das Internetcafé in Brasilangia.
CDI-LAN is a social business. Our main product is the social transformation through technology.
Das wichtigste Produkt von CDI-LAN sei die soziale Entwicklung der Menschen in den Favelas. Man wolle ihnen zu Bildung und Einkommen verhelfen.
CDI Land is profitable because we believe that profit is the way how we can sustain our social business.
CDI Land wolle mit Gewinn operieren, weil die Firma so nicht von Spendengeldern abhängig sei, sagt Marcel Fukayama.
At this moment we are providing two types of courses. The first one is digital inclusion courses, so introduction to.
Das Unternehmen bietet Ausbildungskurse an, die in Internetcafés stattfinden. Zum Beispiel können die Menschen aus den Favelas lernen, mit Computern umzugehen. Noch wichtiger sind die Verkaufslehrgänge für junge Erwachsene, die CDI LAN in Zusammenarbeit mit Coca-Cola durchführt. Sie lernen dort, ein kleines Geschäft zu führen und ein Lager zu bewirtschaften. Coca-Cola baut ein Geschäft in den armen Vierteln auf und sucht Personal. Doch ausgebildete Leute sind Mangelware in den Favelas. Abhilfe schafft der Kurs, der bisher rund 200 Jugendlichen zu Jobs bei Coca-Cola verholfen hat.
Education is the main path to transform these young people's lives, so they realize that it's possible.
Bildung sei das wichtigste Mittel, um die Jugendlichen vor einer kriminellen Laufbahn zu bewahren, sagt Marcel Fukayama. Die 1500 Favelas in São Paulo würden von Drogengangs beherrscht, die auch auf Mitarbeiter ausseien. Im Geschäftsmodell von CDI LAN fungieren die Internetcafés als Kontaktstellen zur Bevölkerung. Aber die Firma unterstützt sie auch dabei, ihre Geschäfte zu diversifizieren. So hilft ihnen CDI LAN etwa bei der Zusammenarbeit mit einer Bank, bei der Arme ein Konto führen oder Kleinstkredite aufnehmen können. Das ist interessant für alle Beteiligten. Die Favela-Bewohner erhalten Zugang zu Dienstleistungen, die für sie sonst kaum zu erreichen wären. Die Internetcafés verdienen Provisionen, was diese wichtigen Institutionen stärkt. Und CDI LAN schließlich erhält Honorare von der Bank, weil sie ihr erklärt, wie sie inmitten von Armut und Drogengangs wirtschaften kann. Bevor Marcel Fukayama zu CDI LAN stieß, arbeitete er als Manager in der herkömmlichen Wirtschaft. Warum hat er diese lukrative Laufbahn abgebrochen?
I believe that the way how we live is totally unsustainable. And when I was 23, I was diagnosed with cancer and I decided to change my whole life.
Die Art, wie wir lebten, werde auf Dauer nicht funktionieren. Das habe er schon lange gedacht. Als er dann mit 23 an Krebs erkrankte, habe er sich entschlossen, sein Leben umzukrempeln und fortan für den gesellschaftlichen Wandel zu arbeiten. Die Krebsdiagnose liegt nun 4 Jahre zurück und Marcel Fukayama ist fast geheilt. Die Behandlung der kranken Weltwirtschaft dürfte etwas länger dauern.
Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler. Und inzwischen ist es 18.32 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit Schweizer Soldaten, die für den Frieden im Kosovo sorgen, und Liao Yiwu, der den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhält. Im Kosovo will einfach keine Ruhe einkehren. Lange Jahre nach dem Krieg ist die Stimmung zwischen Kosovo-Serben und Kosovo-Albanern noch immer gespannt. Hinzu kommen wirtschaftliche Not, Korruption und Kriminalität. Seit 1999 beteiligt sich die Schweizer Armee mit knapp 250 Soldaten an der internationalen friedensunterstützenden Mission Kosovo Force KFOR. Bis 2014 ist der Schweizer Einsatz im Kosovo gesichert. Doch der Hass zwischen den Bevölkerungsgruppen ist noch immer so stark, dass der Swisscoi-Einsatz möglicherweise verlängert werden muss. Pascal Krauthammer hat die Schweizer Soldaten zusammen mit Schweizer Politikern besucht.
In Prizren begrüßt eine Schar Kinder die Schweizer Swisscoi-Soldaten. In dieser typischen Stadt des kosovarischen Kernlandes haben die Schweizer eine Anlaufstelle eingerichtet, wo die Einwohner ihre Sorgen und Nöte vortragen. Kinder und Jugendliche prägen das Stadtbild. Die meisten lungern in den Cafés herum, Arbeit gibt es kaum. Und die Arbeit, die es gibt, ist schlecht entlöhnt. Ein junger Kosovare, der vor 9 Monaten aus Deutschland heimgekehrt ist, bessert den Straßenbelag aus. Er ist desillusioniert.
Kosovo jetzt ist momentan ist nicht gut. Seit 9 Monaten bin ich hier. Ich arbeite für 150 Euro monatlich und das bringt mir auch nichts, weißt du?
Mit 150 Euro monatlich könne er nicht leben im Kosovo. Nur schnell wieder weg wolle er, sagt der Kosovo-Albaner. Und die Kosovo-Serben, sie sind schon länger weg. Sie wurden vertrieben oder sind ohne Perspektiven weggezogen, 5 Jahre nach dem Krieg, 2004. Die serbischen Häuser lagen am schönsten Hang von Prizren mit Blick Richtung Albanien. Nun stehen hier nur noch Ruinen. Ein albanischer Mob hatte die Häuser niedergebrannt. Die internationale Gemeinschaft plant, ein paar Häuser wieder aufzubauen, ein paar wenige Serben wieder anzusiedeln. Doch davon will der kosovarische Nachbar, der früher in der Schweiz gearbeitet hat, nichts wissen.
Genug haben sie uns auf den Kopf und haben sie uns immer gedrückt mit den Füßen und so. Ich wäre froh, wenn sie nicht da sind.
Ein Kosovo ohne serbische Minderheit, das will er, der Kosovo-Albaner. Dieser Hass noch immer. SVP-Ständerat Alex Kuprecht, der mit seinem CVP-Kollegen Urs Schwaller die Schweizer Truppen besucht, betrachtet erschüttert die zerstörten serbischen Häuser, Zeugen der ethnischen Säuberung.
Es ist für uns Schweizer eigentlich fast nicht fassbar, wie so etwas geschehen konnte. Für uns Schweizer vor allem nicht, weil wir ja vier verschiedene Regionen, Kulturen zusammenleben und hier das mit zwei nicht machbar sein sollte. Also stimmt einem sehr bedenklich.
Ja, ohne Rüne. Und wir starten jetzt mit dem Super Puma.
Im Super Puma vorbei am alten Kohlekraftwerk von Pristina, der Hauptstadt von Kosovo. Am Himmel dunkle Staubwolken, der Armeehelikopter dreht ab, fliegt über die bewaldeten Hügel Richtung Serbien. In diesem unwegbaren Gebiet wurde vor 13 Jahren erbittert gekämpft, gemordet. Unten jetzt der Fluss Ibar, der Schweizer Oberst Socher, zeigt auf die Austerlitzbrücke mit ihrem Schutt- und Geröllhaufen.
Jetzt überfliegen wir gerade Mitrovica. Das ist die Grenze zwischen im Norden die Kosovo-Serben und im Süden die Kosovo-Albaner. Und die Austerlitzbrücke, die ist jetzt seit Jahren bereits blockiert. Das ist eine symbolische Blockade, die seit Beginn des Konfliktes eigentlich schon hier besteht.
Der Flug geht weiter Richtung Serbien. In diesen Dörfern des Nordens leben praktisch ausschließlich Kosovo-Serben. Sie orientieren sich allein an Serbien, anerkennen den Staat Kosovo nicht. Mit ihren Brückensperren und Straßenblockaden halten die Serben die kosovarische Polizei und die europäischen Zollbeamten fern und verhindern so die Integration in den Kosovo. Aus der Luft gut sichtbar jetzt der Grenzposten zu Serbien. Wenig Verkehr herrscht, was nicht erstaunt. Oberst Konrad zeigt auf die vielen Feldwege, auf denen die Serben den Grenzposten umgehen und die kriminelle Banden als Schmugglerwege nutzen.
Das werden Waffen geschmuggelt, es wird Benzin geschmuggelt, es werden Zigaretten geschmuggelt, bis hin zu Human Trafficking.
Menschenhandel, illegaler Warenverkehr, das Grenzgebiet ist quasi ein rechtsfreier Raum. In diesem Gebiet leitet Oberst Konrad die Beobachtungs- und Verbindungstruppen im Nordkosovo. Oberst Konrad kommandiert als erster Schweizer eine NATO-Einheit. Seine Schweizer Soldaten und ihre slowenischen Kameraden haben ungehinderten Zugang zu diesem Gebiet, wo die kosovarische Staatsgewalt völlig abwesend ist, kriminelle Banden dagegen höchst aktiv sind. Als kosovarische Sondereinheiten vor kurzem einen Grenzposten zu Serbien besetzten, kam es zu gewalttätigen Krawallen. KFOR-Truppen, die eine Straßenblockade räumen wollten, wurden aus dem Hinterhalt beschossen, Soldaten wurden verletzt. Vor wenigen Tagen wurde sogar auf einen KFOR-Helikopter gezielt.
Das kann extrem schnell eskalieren und wir sehen immer wieder, dass es vor allem die radikalen Gruppen natürlich schon ernst meinen und die schrecken dann auch vor Gewalt nicht zurück.
Oberst Konrad versucht, die Situation zu entschärfen. Er vermittelt, besucht jede Woche die serbischen Bürgermeister, die in der Enklave das Sagen haben. Die Schweizer Militärs beschaffen Informationen. Sie sind die Augen und Ohren der militärischen KFOR-Einheiten. So gibt es im Nordkosovo keine militärischen Operationen, keine Räumung von Straßensperren, keine Schließung von Grenzwegen ohne Rücksprache mit dem Schweizer Kommandanten. Das Vorgehen ist immer gleich.
Die Kampftruppen machen sich bereit, führen Truppen und Material in die Gegend, dass sie nicht selber abgeschnitten werden nachher von den Roadblocks. Wenn sie bereit sind, habe ich das Go für ein letztes Gespräch und versuche dann noch einmal dem Bürgermeister klarzumachen, dass er jetzt einlenken muss.
Ansonsten folgen auf die Schweizer Vermittler die militärischen KFOR-Truppen. Sorgen bereiten Konrad derzeit die Feldwege, auf denen die Kosovo-Serben die Grenzposten umgehen. Diese Feldwege müssten früher oder später geschlossen werden, sagt er.
Es ist natürlich damit zu rechnen, dass wieder neue Straßenblockaden entstehen. Und wenn wir dann diese Straßenblockaden räumen müssen, dass es dort wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt.
Keine Aussöhnung, keine wirtschaftliche Entwicklung, eine grassierende Korruption und mafiöse Strukturen. Für Kritiker ist der 13-jährige Kosovo-Einsatz mit insgesamt 250 Swisscoi-Soldaten gescheitert. Abbruch der Übung, verlangen sie. Bis 2014 ist der Schweizer Einsatz gesichert. In wenigen Monaten müsste daher eine Verlängerung beschlossen werden. SVP-Ständerat Kupprecht, der im nächsten Jahr die Sicherheitspolitische Kommission präsidieren wird, will die Verlängerung unterstützen.
Das macht Sinn, weil wir ja ein direktes Interesse haben, dass hier Stabilität herrscht. Immerhin 10% der gesamten kosovarischen Bevölkerung bildet die Diaspora in unserem Land, und man kann sich sehr schnell vorstellen, was passieren würde, wenn hier wieder ein Konflikt ausbricht. Das würde mit Sicherheit sehr schnell verdoppelt und verdreifacht.
CVP-Ständerat Urs Schwaller prophezeit heftige Debatten im Bundesbern über Sinn und Unsinn des Swisscoi-Einsatzes. Der Tag im Kosovo hat seine Haltung auf jeden Fall gefestigt.
Es braucht wahrscheinlich noch einmal ein Engagement, davon bin ich überzeugt, noch einmal für 2 oder 3 Jahre, und dann muss dann das Land auf den eigenen Füßen stehen. Aber heute wäre es zu früh, wenn diese Friedenstruppen inklusive auch der Schweizer sich ohne weiteres zurückziehen würde.
Ganz offensichtlich fehle es dem Kosovo noch immer an der inneren Stabilität, so Finanzpolitiker Schwaller. Die Schweizer Soldaten bis auf Weiteres im Kosovo zu belassen, sei daher gut investiertes Geld.
Pascal Krauthammer. Für ein Lied und 100 Lieder heißt der erschütternde Bericht des chinesischen Autors Liao Yiwu über Gefangenenlager in China. Ein Bericht, der nun auch auf Deutsch vorliegt. Der 53-jährige Autor wurde seinerzeit für ein Gedicht über das Blutbad auf dem Tiananmenplatz 1989 ins Gefängnis gesteckt und schrieb immer wieder über die blinden Flecken der chinesischen Gesellschaft. Jene, die im Reich der Mitte am Rande und ganz unten leben. Letztes Jahr flüchtete Liao Yiwu nach Deutschland und heute hat er den renommierten Friedenspreis des deutschen Buchhandels zugesprochen erhalten. Aus Peking, ARD-Korrespondentin Ruth Kirchner.
Liao Yiwu lebte vor seiner Flucht nach Deutschland weit ab von der politisch aufgeladenen Atmosphäre Pekings, nämlich im bergigen Sichuan im Südwesten der Volksrepublik. Doch auch dort hat er die harte Hand der chinesischen Staatssicherheit immer wieder zu spüren bekommen. Erstmals verhaftet wurde er 1990, damals wegen eines kritischen Gedichts über das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Insgesamt saß er 4 Jahre im Gefängnis. Diese Zeit hat ihn geprägt. Ich habe viel durchgemacht in meinem Leben, aber meine Einstellung hat sich mit der Zeit verändert. Zuerst war ich wütend, konnte diese ganzen Ungerechtigkeiten kaum ertragen. Doch dann habe ich dazugelernt, wenn man Dinge nicht erträgt, muss man davon lernen. Ich habe von meinem Leiden gelernt. Doch das heißt nicht, dass Liao Yiwu weniger zornig über seine Erfahrungen im Gefängnis schreibt. Er stellt ein System dar, das seine Bürger hinter Gittern foltert und erniedrigt. Sein erschütternder Erfahrungsbericht erschien letztes Jahr auf Deutsch unter dem Titel »Für ein Lied und 100 Lieder«. Dabei versteht sich der 53-Jährige nicht als explizit politischer Autor. Er kommentiert keine aktuellen Ereignisse. Er sieht sich eher als Sammler von Erinnerungen und dokumentiert Begegnungen und Gespräche. In Fräulein Hallo und der Bauernkaiser gibt er denjenigen eine Stimme, die in China sonst nicht gehört werden. Kleinkriminellen, Wanderarbeitern, Prostituierten, Menschen am unteren Rand der Gesellschaft. In China ist das nicht erwünscht. Liao Yiwus Bücher stehen seit Jahren auf dem Index. Für Menschen im Westen ist es die normalste Sache der Welt, über alles frei schreiben zu können. In China muss man dafür kämpfen. Man muss versuchen, eine geschlossene Tür Zentimeter um Zentimeter aufzustoßen. Ich werde weiter dafür kämpfen, in China publizieren zu können. Wenn nur einer meine Bücher liest, habe ich immerhin einen Menschen beeinflusst. Liao Yiwus Bücher sind in China der breiteren Öffentlichkeit nicht bekannt. Dafür sorgt schon die Zensur. Auch die Themen sind nicht immer einfach, weil er, der Autor, Ex-Häftling, Vagabund und Musiker, immer wieder im Dreck wühlt und die hässlichen, unharmonischen Seiten Chinas zeigt. In einem Land im Aufbruch wollen viele so etwas nicht lesen und auch nicht an die dunklen Flecken der Geschichte erinnert werden, etwa an die brutale Verfolgung von Christen im südchinesischen Yunnan während der Mao-Zeit, die Liao Yiwu in »Gott ist rot« beschreibt. Im Herbst soll nun ein neues Buch erscheinen, »Die Kugel und das Opium«, für Liao Yiwu eine Rückkehr an seine Anfänge. Denn wieder geht es um das chinesische Tabuthema, die Ereignisse auf dem Platz des himmlischen Friedens am 4. Juni 89. Also jenes Thema, das Liao Yiwu vor über 20 Jahren erstmals ins Gefängnis brachte.
ARD-Korrespondentin Ruth Kirchner aus Peking. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Markus Mucklin, für die Nachrichten Thomas Kropf, am Mikrofon Peter Vögeli.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.